Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir sind in einer Woche, ja, wo viel passiert ist, natürlich gerade im Frauenhandball mit dem Pokalfinal vor, wo man drauf schaut, natürlich aber auch über den Männerhandball, denn auch dort das Meisterschaftsrennen, es ist offen wie selten zuvor, es bleibt weiterhin spannend, die Top-Teams lassen aber auch Punkte liegen, da wollen wir nicht drauf schauen. Mein Name ist Sebastian Müller und heute habe ich wieder einen lieben, geschätzten Experten an der Seite, den lieben Patrick Fitch. Hallo Patrick.
Hallo Sebastian, hallo die Runde, ich klinge wieder... Sweet Back to the Roots, ne? Meine ersten Folgen, die waren ja auch komplett an der stimmlichen Grenze der Machbarkeit. Also ich halte mich heute ein bisschen zurück. Jetzt gehen da vielleicht hier und da Hände hoch und schreie. Das kann natürlich gut sein. Aber schön. Das Gute ist ja, Sebastian, du warst ja am Start. Deswegen kannst du ja eigentlich umso mehr sprudeln. Du hast ja umso mehr zu erzählen. Ne?
Definitiv habe ich da mehr zu erzählen. Und ich meine, wir können natürlich da anfangen. Natürlich auch mit Frauenhandball ist ja klar, wenn wir schon noch vor Ort gewesen sind. Ihr habt hoffentlich fleißig verfolgt in unserer Story, dass ich live vor Ort gewesen bin in Stuttgart für das Pokalfinal vor. Und ja, was soll man sagen? Bietigheim, wir hatten alle so vielleicht so nach dieser Partie gehofft gegen Blomberg, okay, vielleicht sind sie zu schlagen. Naja, was soll man sagen? Nach den zwei Auftritten, das war, glaube ich, nur eine leise Hoffnung. Also was dort Bietigheim sowohl gegen Metzing gezeigt hat in der Partie, wo sie klar gewonnen haben mit 39-29 und auch im Finale 39-25. Also das war wirklich, das war schon ein Klassenunterschied, ich muss es einfach sagen. Ich habe das erste Spiel leider aufgrund von anderen beruflichen Verpflichtungen da nicht sehen können, live vor Ort, aber habe natürlich Livestream nebenbei laufen lassen. Und dann im Finale, also... Was Bietigheim dort gespielt hat, gerade defensiv, das war brutal. Also die waren so flink auf den Beinen, so antizipativ und haben mal diese Nervosität, die du bei Bentham Auerbach gemerkt hast, einfach so konsequent ausgenutzt. Und ja, was soll man sagen, Patrick? Dritter Titel in Folge beim Pokal, kann man nur den Hut vorziehen von dieser überragenden Mannschaftsleistung.
Ja, kann man A, nur den Hut vorziehen. B, ist es auch komplett hochverdient. C, weißt du ja, ne, ich bin ja immer so ein bisschen Freund von Außenseiter-Geschichten und so. Und das heißt ja überhaupt gar nicht, dass ich irgendwie das nicht dem Großen, dem Goliath immer gönne, wenn er einen Titel holt und das vollkommen verdient. Ich habe es halt gerne immer so ein bisschen, naja, einfach ein bisschen dramatisch und bin dann doch eher vielleicht hier und da auf Seiten vom Außenseiter dann unterwegs. Letztendlich hast du es aber schon gesagt, es ist total verdient gewesen. Ich frage dich einfach mal, du warst ja da... Du hast ja gerade gesagt, ne, so ein bisschen, die hatten wir auch, wir haben die uns vielleicht auch ein bisschen herbeigeredet, immer wieder diese Hoffnung und dieses, na mal gucken, wir machen es ja ein bisschen spannend, ne, dass Leute auch mal uns den Podcast weiter zuhören. Wann war denn bei dir so der Punkt erreicht, das erste Mal, Sebastian, wo du das Gefühl hattest von, ja, eigentlich, ja, keine Chance, eigentlich ist jetzt schon vorbei?
Also ich habe, glaube ich, das erste Mal nach 10 Minuten, glaube ich, gedacht. Also, weil ich fand eigentlich, was du in so einem Spiel natürlich brauchst, da muss alles passen. Da sind wir uns ja ganz ehrlich, wenn du die Top-Mannschaft schlagen willst auf deutschem Boden, muss alles funktionieren. So, und du hattest in den ersten Minuten überragend, Vanessa Pferd, ich glaube, die hat in den ersten 5 Minuten 6 Bälle gehalten. Überragendes Spiel, wirklich toll gespielt, aber die Teamkollegen haben vorne immer wieder den Ball verloren. Und wenn du dann halt nur ein Tor nach 10 Minuten wirfst, dann wird es halt schwierig, weil in der Phase hättest du wirklich Bietigheim so einen Wirkungstreffer geben können. Wenn du deine Tore reinmachst, wenn du vorne konsequent spielst, hättest du wirklich dann auch vielleicht Bietigheim zum Nachdenken gebracht und das kam halt leider nicht. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil dann danach, also was Bietigheim dann von Tempo gezogen hat, das war überragend. Also die sind da wirklich konsequent über die linke Seite gelaufen, wie verrückt, wie bescheuert haben die da. Also wirklich, für mich war es irgendwie so, ich glaube, die von den Tempo-Gegenstößen liefen in der ersten Halbzeit, glaube ich, gefühlt alle über links. Ich glaube, immer der Linksaußen hat den Tempo-Gegenstoß verwandelt, weil einfach nur irgendwie das Tempo daher ging. Das war beeindruckend zu sehen, wie sie das gespielt haben. Und ja, zur Halbzeit 19-8, da habe ich gesagt, ja, okay. Also daher war es sowieso dann klar, dass da nichts mehr zurückkommt, weil ich meine, sie haben es dann noch versucht in der zweiten Halbzeit. Das haben sie auch dann besser gemacht, Bentham Auerbach, muss man auch schon sagen. Aber mir war es schon irgendwie so nach 10 Minuten klar, weil ich sage, so, wenn du diese Phase nicht zu deinem Vorteil nutzen kannst, dann wird halt Bietigheim dann dich komplett wegwerfen, weil so viele Bälle verwerfen, das machen die einfach nicht. Dafür ist die Qualität einfach zu groß. Das ist einfach so.
Ich meine, gut, ne, du hast gerade schon angesprochen, Vanessa Fair, ne, super stark reingekommen in die Partie, hast du ja auch bei Instagram, bei Anwurf bei uns, glaube ich, so entsprechend geschrieben. Es ist halt unterm Strich in Anführungszeichen dann trotzdem nur, in Anführungszeichen, wie gesagt, eine knapp 30%-Quote. Ich glaube 29, irgendwas, Harakiri, Lirum Larum. Und natürlich sind es 11 Paraden in Summe, was total in Ordnung ist, was aber einfach halt nicht reicht dann in so einer Partie. Und vor allem, wenn du halt in den ersten 5 Minuten 6 Paraden davon hast. Und dann war es schon auch so, dass das dann ein bisschen dann geschliffen hat und auch Van Buuren, sag ich mal, das auch nicht nachlegen konnte dann im Bensheimer Tor, ihrerseits mit 26,6% gehaltener Bälle. Und ja, das man macht sich bestimmt, natürlich macht man sich immer ein bisschen zu einfach und gerade in so einer Partie zu sagen, ja, das Wichtigste ist erstmal, dass du das Torhüterin-Duell für dich entscheidest, aber unterm Strich ist es genau das. So. Und das hast du verloren und dann ist alles andere, was danach passiert, folgerichtig. Wie gesagt, die Bensheimerin, das hat ja, glaube ich, der Stimmung in der Kabine und im Partybus später, Sebastian, erzähle, du hast da Sachen gesehen, hat er ja irgendwie nicht geschadet, ne? Ob mit Pokal, ohne Pokal, ich glaube, das wäre noch so ein i-Tüpfelchen gewesen, eskaliert ist es trotzdem.
Ja, definitiv, also das war denen im Endeffekt dann so egal, also die haben es dann in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen genossen, gerade was die an Fans mitgebracht haben, also wir haben es dann, glaube ich, nach dem ersten Tag war es schon die rote Wand, weil die einfach da wirklich so konsequent hinterstanden und auch wirklich so eine wichtige Rolle gespielt haben im Halbfinale, weil in der zweiten Halbzeit sind die Bensheimerin immer quasi, wenn sie eine erfolgreiche Aktion hatten, wenn sie ein Tor geworfen haben, immer auf ihre Fans zurückgelaufen. Das ist natürlich etwas, was sie nochmal enorm Push schießt, wenn du halt die Fans siehst, wie die dich feiern, wie die nochmal so versuchen, die richtig anzufeuern. Also von daher, das war das schon auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und auch, glaube ich, sehr, sehr gut für diese Mannschaft. Aber ja, ich meine Gott, die haben, das Final Four war schon für die mega Erfolg, dann noch im Finale zu stehen, das war nochmal ein i-Tüpfelchen drauf. Ich habe es, glaube ich, nach dem Spiel gedacht, ey, das ist, die feiern ja eigentlich schon, als ob sie Pokal gewonnen hätten, obwohl sie eigentlich ja nur in Anführungsstrichen im Finale stehen. Da hat dann auch die Trainerin Heike Alpen danach gefragt in der Pressekonferenz, wo sie gesagt hat, ja, wie wollt ihr eigentlich dieses Emotion aufbehalten, weil natürlich klar, ne, du feierst ja jetzt schon, als ob du den Pokal gewonnen hattest, da ist natürlich dann auch, da warst du ja noch ein Spiel, da musst du irgendwie Konzentration hochhalten und oder wie holst du die Mannschaft runter und sie sagt so, eigentlich will ich meine Mannschaft gar nicht runterholen, die sollen einfach so weit hoch bleiben, die Emotionen mit dabei behalten, genauso spielen wie halt jetzt in dieser Partie auch und das haben sie halt leider nicht hingekriegt, weil sie, wie gesagt, so ein bisschen nervös gewesen sind. Ich hatte danach Lisa Friedberger im Interview, der hat auch so gesagt, okay, ja, es war so ein bisschen doch schon Nervosität auf jeden Fall mit dabei, weil natürlich, klar, spielst im Finale, das hast du als Bensheim-Auerbach-Spielerin noch nie erlebt in deiner Karriere. Dass du da dann nervös bist und dir einfach solche Fehler anlaufen, ist absolut natürlich, aber klar, wir alle als neutrale Fans, die haben natürlich gehofft, dass es vielleicht gelingen kann, aber was soll man halt sagen, diese Bietigheimerin, die sind, also ich habe es mal diesem Spiel gesehen, das ist so brutal stark, was die spielen. Wenn die ins Rollen kommen, dann sind die in Deutschland natürlich von keinem Team für mich aufhaltbar. Das ist, wow. Ich fand jetzt die Torhüterleistung von Bietigheim nicht überragend, zumal ja, glaube ich, auch Vanessa Fair zum besten Torhüterin des Turniers gekürt wurde. Ja, aber hilft dir halt am Ende nichts, wenn die halt trotzdem 39 Tore werfen.
Ja, gut, das stimmt natürlich. Ich habe das Gleiche so ein bisschen mit Nikola Porpner besprochen auch, ne? Vom Final Four, jetzt auch bei den Herren.
Dass er noch kommt, da können wir schon mal anteasen.
Und die Folge, die haben wir letztes Mal auch schon angeteased, aber natürlich vollkommen richtig, die kommt auch noch. Und da habe ich halt das Gleiche thematisiert, dieses halt wirklich, sag ich mal, der Umgang damit nach einer komplett übertreten Partie, emotionsgeladen, in der Nacht zum eigentlich wichtigen Spiel. Ne? Also quasi am ersten Samstag, am Tag davor, das Halbfinale zu spielen und dann am zweiten Tag spielst du halt das Finale. Und ich gönne das jeder Spielerin und jedem Spieler dann schon vollkommen am Rad zu drehen. Und das zeigt ja eigentlich auch nur ein bisschen, wie krass das eigentlich auch für den kompletten Verein ist. Ne? Und für Bensheim Auerbach ist die komplette Situation, in der sie sich da befunden haben. Man könnte sicherlich jetzt sagen, rein aus der Erfahrungsperspektive wäre es in Anführungszeichen vielleicht besser gewesen, da die Ruhe zu behalten. Und es hätte eine Spielerin gegeben, die auf den Tisch haut und sagt, ey, es ist noch nichts erreicht und alles entspannt bleiben. Und jetzt kommt eigentlich erst diese erste Hausaufgabe, beziehungsweise große Hauptaufgabe, wollte ich eigentlich sagen. Auf der anderen Seite, lass doch feiern so, genau, ne? Wie es die Trainerin ja auch sagt. Lass es doch feiern, lass es doch genießen. Sicherlich schwingt da auch unbewusst natürlich ein bisschen die Ahnung vielleicht schon mit, ey, wenn das hier alles nur halbwegs normal läuft, dann holen wir nichts. Dann holen wir einfach nichts. Aber umso mehr ist es, glaube ich, wichtig, dann das Ganze zu genießen. Und wie gesagt, du warst ja mittendrin.
Ja, und ich, um jetzt nichts böse zu sagen, aber für mich, also von Partystimmung her, haben die Bensheim Auerbacher Bietigheim an dem Abend besiegt nach dem Finale. Auch wenn Bietigheim den Titel voll gewonnen hat, aber ich glaube, der Titel für den Partymeister des Pokal Final Four, der geht ganz, ganz klar nach Hessen. Also das, was die da abgerissen haben, das war, also das war wirklich, also wirklich, die standen da, ich erinnere mich, glaube, es war Heike Algrim, die im Interview bei Sport 1 gewesen ist. Die ganzen Fans und die Spielerinnen haben einfach ihre Trainerin gefeiert. Wie genial ist das bitte? Du verlierst zwar, aber du feierst einfach, als ob du den Titel halt gewonnen hast. Und klar, Bietigheim hat auch gefeiert, gar nichts gegen, wie viel Shampoos, wobei die ja schon teilweise schon bevor die wirklich den Pokal hatten, schon den Shampoos getrunken hatten. Keine Ahnung warum, aber egal. Das war super, das war super toll und die haben auch viel Spaß gemacht. Aber ja, also Bensheim war irgendwie noch deutlich besser. Irgendwie. Und die waren auch deutlich länger in der Halle, hatte ich das Gefühl. Also als ich dann noch nach der PK nochmal reingegangen bin, waren die immer noch da und haben das genossen. Und bei Bietigheim war schon so relativ viel weg. Da gab es nochmal ein paar Fotos und so weiter. Aber die Mannschaft war, glaube ich, schon in die Kabine gegangen. Aber die Bensheimer, die standen da immer noch volle Pulle und haben Gas gemacht. Also das ist wirklich, wirklich mega cool gewesen. Also ich glaube, da ganz, ganz viel Sympathien auch gewonnen, definitiv. Also da, glaube ich, müssen wir auch gleich mal vor Ort hin sein, um einfach das gleich nochmal vor Ort zu erleben.
5-0 beginnt das Ganze von Maike Merz und Tanja Kuttler, ne? Die beiden Schwestern, genau, waren ja auch schon bei uns im Podcast hier zu Gast. Wer da mal einen interessanten Einblick haben möchte, so in das Behind-the-Scenes-Leben von Schiedsrichterinnen, der kann da gerne mal das Ganze abchecken. Ich wollte nochmal allgemein auf die Zuschauer zu sprechen kommen. Es waren, glaube ich, jetzt 3.600, knapp 3.500. Zumindest ist das so die offizielle Zahl, die so rumschwappt.
Ja, es war, glaube ich, sogar Zuschauerrekord für das Pokalfinal vor, wie sie es zumindest gesagt hatten, meine ich, ja.
Okay, wie hast du es so insgesamt empfunden, so in Summe, ohne jetzt vielleicht, ne, irgendwo ein spezielles Team irgendwo anzupinkeln, sage ich mal, aber so vom kompletten Live-Aufgebot und von der kompletten Stimmung, wie hat Stuttgart das Ganze angenommen, Final Four, Quatsch, Stuttgart, was erzähle ich hier?
Doch, Stuttgart, richtig.
Doch, Stuttgart.
Ja, natürlich, Stuttgart.
Stimmung so zum Final Four?
Ja, also ich war, wie gesagt, erst zum zweiten Halbfinale gekommen. Da fand ich die Stimmung, also ich fand es dann relativ leer, bin ich ganz ehrlich. Da waren noch großteilig, ne, die Fans von Oldenburg und Bensheim Auerbach mit dabei, die da ordentlich Stimmung gemacht haben. Aber ansonsten, Metzing war relativ, die Block war leer, auch die Gegend, also diese Kurve war so ein bisschen leer, die hat mir eine Kurve komplett abgehangen gehabt. Gar keine Fans, gab es gar keine Tickets für. Also da fand ich es dann schon relativ leer. Dann für im Finale und so, da war das schon noch gut gefüllt. Da hatte man auch so eine Siegerehrung mit dabei gehabt oder eine Ehrung für vereinzelte Jugendmannschaften, wo natürlich auch noch die mit dabei gewesen sind, ein bisschen Stimmung gemacht haben. Das hat auch ein bisschen geholfen, aber insgesamt gesehen fand ich da schon noch Luft nach oben. Also mich hat auch, das gebe ich auch offen ehrlich zu, mich hat Metzing sehr enttäuscht. Also Zuschauerpräsenz, obwohl du ja so nah dran bist, fand ich also von allen Teams am schlechtesten. Obwohl
und das Merchandising-Zeug, das sage ich immer wieder. Da ist ein Fanschutz, es ist einfach so.
So, ich hab geguckt, ich wollte extra für dich schauen, ob ich da was kaufen kann vor Ort, aber es gab leider keinen Fanshop vor Ort. Das fand ich ein bisschen schade, dass du kein Team mehr kaufen konntest für irgendein Team, das würde ich mir vielleicht wünschen. Muss ich aber auch dazugeben, das ist natürlich ein bisschen schwierig, ne? Weil du ja so Porsche Arena und Hans Schleier Halle, die so beide nebeneinander sind, die haben quasi einen gemeinsamen Eingang und da kannst du halt in diesem Raum oder diesem Vorraum nicht so wirklich viel machen und ich weiß nicht, inwieweit du dann, wenn du in die Halle dann Porsche Arena, diesen, ja, wo dann verkauft wird, also Essenssachen und Getränke, inwieweit du da was machen kannst, aber das hätte ich mir noch gewünscht. Es gab, glaube ich, einmal so einen allgemeinen Store, wo du einfach so ganz Handballsachen ganz neutral kaufen konntest und so eine Geschwindigkeitsmessmaschine für Würfe, was Kinder sehr gut angenommen haben, aber so ein Fanshop jetzt mit so, ich hätte mir gerne sowas von Tussis Metzing gekauft oder so, oder ich fand auch das Trikot von den Oldenburgerinnen super, wie die mit den Regenbogen-Nummern, das fand ich echt toll, auch das Auswärtstrikot, das Rot-Gelbe von Bensheim Auerbach mit den Flammen, das ist total genial, also ich glaube, wir müssen in der Offseason mal, glaube ich, so eine Folge machen, die besten Shirts im Handball, so besten Trikots, glaube ich.
Trikot-Ranking, ja,
Mann. Ja, das glaube ich schon. Also vielleicht auch überlegen, ob wir auch so ein Maskottchen-Ranking machen können. Also,
ja, wir ranken einfach alles, weil ich glaube, im Fußball gibt es das. Wir dürfen jetzt die Idee natürlich nicht nach außen geben. Wer weiß, wer uns hier...
Ja, stimmt. Wir hören uns jetzt alle zu und nehmen es uns weg.
Ich wollte gerade sagen, nicht, dass du jetzt plötzlich hier Tus Metzing ein eigenes Trikot-Ranking machst. Aber ich kann ja so einfach in Zukunft, ich fange jetzt heute an damit... Ich habe das schon so oft gesagt, bis jemand von der TuS Metzing hier zuhört und mich bei Instagram anschreibt, ja, Name Paddy Fritsche ist ja überall verlinkt, auch in den Shownotes und so, ich hätte gerne ein T-Shirt. ich kriege ihn sicher hin. Ein Tussis T-Shirt in Pink, in Größe L. Adresse, bitte meldet euch bei mir. Ich formuliere jetzt den Wunsch jede Woche. Mir ist scheißegal, in welcher Form.
Vor allem das Beste finde ich ja auch eigentlich, wenn die Metzinger-Fans ihre Mannschaft mit Tussis anfeuern. Ich glaube, ja, das ist das einzige Mal, wo du denkst, so, okay, da ist es in Ordnung, Tussis zu sagen.
Eine kleine Side-Note, das ist ja, wir haben ein bisschen Zeit. Ich habe das erste Mal wirklich relativ spät von den Tussis gehört. Meine Sendungsleitung, ich hab Sendung gehabt bei Sportradio Deutschland und da hatten auch wir Interview, tatsächlich. Du warst mit schon im Plan. So. Und da kannte ich dich ja noch nicht, also nicht so wie jetzt. Und da habe ich mich auf dich mit vorbereitet und da hat meine Sendungsleitung gesagt, hier, wir müssen noch ein bisschen über die HBF sprechen und über die Tussis Metzing. Und ich habe gelacht, ja, in meiner dämlichen Art und Weise, weil ich dachte, ach Mensch, da war aber ganz schön machohaft der Spruch. Nee, die heißen so. Ich so, wie, die heißen so. Also, ja, bin ich voll bei dir. Ich glaube, dass, ich finde, der Name ist geil. Und dazu, damit auch noch so zu spielen und die Trikotfarbe, es gibt 30 Millionen Farben auf der Welt und die nehmen natürlich genauso ein aggressives Pink. Finde ich geil. Einfach geil.
Ja, natürlich besonders bitter so ein bisschen für sie, dass sie halt nichts gewonnen haben, also beide Spiele verloren haben, ne? Das ist natürlich, hat man ja auch angemerkt, hat die sehr gewurmt auch, das muss man auch ganz, ganz ehrlich so zugeben, dass sie dann halt ohne, weil, ne, klar, du fährst halt hin und möchtest halt irgendwie mit Sicherheit einen Sieg holen, zumindest Dritter werden, wenn es halt dann schon nicht gegen Bietigheim reicht, aber, also das war, glaube ich, da war das für sie sehr ein enttäuschendes Wochenende. Oldenburg dann hinten raus noch mit diesem Sieg, da haben sie sich doch schon noch so ein bisschen rentabilitieren können nach der Niederlage gegen Bensheim, wo ich auch fand, dass die, also die Oldenburger sind überhaupt nicht mit dieser aggressiven 5-1-Deckung der Bensheimer zu klar gekommen, also da haben sie sehr, sehr schwer mitgetan und haben viele Bälle vorne verworfen, also es war wirklich, die Wurfquote war wirklich unterirdisch. Das haben sie im zweiten dann ein bisschen besser gemacht, auch da waren gerade zu Beginn einige Fahrkarten mit dabei, aber da lief es dann besser. Also war auch Toni Reinemann, die wir auch zu Gast hatten, noch deutlich besser als im Halbfinale. Ich fand auch die Paulina Goller auch viel besser auf der rechten Position. Wobei auch bei ihr manchmal so ein bisschen so Hop- oder Top-Spielerin ist. Entweder sie macht die gute Aktion, wirft den Ball rein oder der Ball segelt halt sonst wohin, so in Anführungsstrichen. Das ist auch natürlich eine junge Spielerin, auch da kann sie natürlich wieder noch machen, aber ja, Metzing, wie gesagt, das war für sie so ein bisschen so ein schades Wochenende, nicht so viele Fans da, beide Spiele verloren, also durch knapper Kader, dann muss man jetzt mal gucken, wie das jetzt noch in den nächsten Wochen dort weitergeht, genau.
Naja, und vor allem, sag ich mal, ne, du hast ja auf dem Weg zum Final Four einfach mal Dortmund aus dem Weg geräumt, also dass du es kannst, ist ja auch klar, also das ist natürlich auch dann vielleicht so ein bisschen die eigene Anspruchshaltung oder, aber ey, wie gesagt, ich glaube, unterm Strich, ich hoffe zumindest, vielleicht nochmal so ein Endfazit, dass es trotzdem, wenn du auf die vier Teams guckst, auf das, was sie aufsaugen konnten, auf den Titelträger, war es ein gelungenes Final Four Wochenende.
Definitiv. Also ich bin da sehr, sehr zufrieden mit gewesen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Dieses Jahr ist dann noch schon ein bisschen früher, ist dann schon im März sogar, schon ein bisschen vorgezogen nochmal. Also von daher, ich kann nur jedem empfehlen, wirklich mal hinzugehen. Frauenhandball hat wirklich viel Werbung gemacht, wirklich toller Sport. Mit Tempo haben sie gespielt, was wir auch bei den Herren ja auch so kennen. Und also wer es noch nie Frauenhandball geschaut hat oder auch noch nie vor Ort mal gewesen ist, also Stuttgart ist auf jeden Fall immer eine Reise wert und natürlich auch mit der schönen Halle mit dabei, mit den guten Fans und ja, schauen wir mal, wir machen jetzt mal eine kurze Pause und dann gibt es gleich einige Interviews noch von mir, die ich geführt habe und dann danach reden wir natürlich dann ein bisschen weiter über den Männerhandball, denn auch dort gibt es viel zu besprechen, wir müssen im Meisterschaftskampf sprechen, da ist enorm knapp noch die eine oder andere Überraschung, deswegen bleibt dann hier bei Anruf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, jetzt sind wir zurück und wollen natürlich die Stimmen, die ich gesammelt habe, nicht vorenthalten. Den Auftakt machen wir am Samstag, da war ich ja wie gesagt zum zweiten Spiel da und ich habe nach der Partie zwischen Bensheim Auerbach und Oldenburg mit Lotte Haider von den Flames gesprochen und mal sie über ihr Fazit zum ersten Pokal-Final-Vorspiel seit langer Zeit gefragt und natürlich auch über die rote Wand. Lotte Haider, ihr habt es geschafft, zum ersten Mal Pokalfinale. Nimm uns mit in deine Gefühlswelt nach diesem Spiel.
Ja, also es ist unfassbar und ich muss auch sagen, so richtig glauben kann man es eigentlich immer noch nicht. Ich glaube, das kommt heute Abend, wenn man dann im Bett liegt und alles ein bisschen verarbeitet hat. Das Spiel war unfassbar, einfach von den Emotionen her. Es war von der Kulisse auch super, in dieser Porsche Arena zu spielen. Ich denke, unsere Fans haben uns auch nach vorne gepeitscht. Das hat jeder in der Halle gemerkt. Und deswegen, ja, unfassbares Spiel. Es hat super viel Spaß gemacht.
Das hat es auch beim Zuschauen auf jeden Fall gemacht. Wenn wir uns jetzt das Spiel ein bisschen anschauen, was waren so für dich so Schlüssel zum Erfolg? Ich glaube, wir haben viel über die Abwehr geredet, die wirklich sehr, sehr aggressiv gewesen ist.
Ja, genau. Die Abwehr war sicherlich so ein bisschen das Herzstück im ganzen Spiel für uns. Die Torhüterleistung dann natürlich inklusive. Das, was wir vor 2 Wochen gegen Oldenburg nicht richtig gemacht haben, war dann heute da. Wir haben gekämpft, gefightet, uns auf die Bälle geschmissen und waren auch immer in der richtigen Sekunde da, wenn die Rückraumwürfe kamen oder die Außenwürfe kamen. Deswegen würde ich behaupten, dass schon sehr viel über die Abwehr ging, aber auch das Angriffsspiel. Wir haben es clever gelöst, dann viel über den Kreis dann auch geschafft zu spielen, natürlich zwischendurch. Dann haben wir wiederum die Außen in Szene gesetzt, der Rückraum hat geshootet. Ich würde sagen, der hat heute ganz viel zusammengepasst.
Das würde ich dir definitiv zustimmen. Ist natürlich auch so, ihr habt natürlich mit Lisa Friedberger eine wichtige Spielerin verloren aufgrund von der roten Karte. Hat euch das dann noch mehr zusammengeschweißt oder wie war so erstmal die Reaktion, okay, steht jetzt ist eine unserer Leaderinnen weg, sowohl Abwehr als auch Defensive, die müssen wir jetzt irgendwie schneller setzen und dafür sorgen, dass sie natürlich auch dann noch ein Spiel hat.
Natürlich ist das so die erste Reaktion, aber wir haben uns alle angeguckt auf dem Feld, auf der Bank, die Trainerin, die Betreuer und wussten, dass es trotzdem geht, dass die Mannschaft noch mehr zusammenschweißt und dass wir alle noch mal mehr Gas geben, auch für Friedi dann natürlich. Und ich denke, das ist uns dann auch echt gut gelungen, obwohl dann auch eine gute Spielerin gefehlt hat, klar.
Ich glaube, die nächsten 4 Angriffe waren, glaube ich, alles am Tor, glaube ich. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich.
Ja, genau.
Jetzt ist ja so, ihr habt in der zweiten Halbzeit dann auch quasi so ein bisschen vor eurer roten Wand so ein bisschen gespielt. Also ihr hattet ja die vielen Fans im Rücken. Inwieweit haben die dann nochmal so gepusht, auch wenn man gemeint, okay, gut, vielleicht sind wir jetzt körperlich vielleicht am Ende, aber jetzt mit der Motivation hinten drin können wir vielleicht nochmal alles rausholen?
Ja, auf jeden Fall. Die haben extrem gepusht. Also ich glaube, wir haben in der zweiten Halbzeit beim Zurücklaufen nochmal mehr gejubelt, einfach weil wir diese Fans dabei angeguckt haben. Und das hat uns einfach auch in der Abwehr diesen Rückhalt gegeben. Ich meine, man hat sie durchgehend gehört. Die waren am lautesten in der ganzen Halle. Das hat man schon bei der Fanabfrage vorm Spiel gehört. Und es war einfach krass zu sehen, welche Unterstützung und welchen Support wir da von unseren Fans bekommen.
Jetzt ist natürlich so, ihr habt schon viel gefeiert, gefühlt habt ihr schon den Pokal gewonnen. Wenn wir jetzt natürlich drauf schauen, Bietigheim wartet, die Mannschaft, die seit 2 Jahren gefühlt auf deutschem Boden gegen keine deutsche Mannschaft mehr verloren hat. Was macht man jetzt, um sich darauf vorzubereiten, auch mental, nachdem man jetzt doch schon so ein emotionales Spiel hinter sich hatte?
Also ich würde einfach behaupten, wir haben morgen nichts zu verlieren. Für uns ist es immer noch was unfassbar Cooles, in dem Final Four zu stehen. Wir sind emotional auf einem Hochpunkt und werden da auch morgen dann wahrscheinlich noch sein. Und genau das wollen wir mitnehmen, einfach diese Motivation, dass wir letztendlich wirklich den Pokal holen könnten, egal ob Bietigheim oder irgendeine andere Mannschaft. Für uns zählt morgen der Sieg oder wir wollen unbedingt diesen Sieg haben. Und ob es uns dann gegen Bietigheim gelingt, werden wir dann einfach morgen schauen.
Ich wünsche euch viel Erfolg. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Ja, wir wissen, die Überraschung hat nicht ganz geklappt. Das hat nicht gereicht, um Bietigheim zu schlagen. Wollen aber, bevor wir jetzt auf die Stimmen vom Finale zu sprechen kommen, erstmal auf den Blick, wir haben noch Spiel um Platz 3. Nach der Partie habe ich mit Maren Weigel gesprochen und noch ein Kollege mit dabei. Und sie findet sehr, sehr deutliche Worte für die Leistung ihrer Mannschaft.
Ja, was soll ich sagen? Was war los? War der Mann zu müde? Oder?
Ach, das darf man nicht als Ausrede verwenden. Oldenburg hat gestern Nachwuchs gespielt. Die sind vielleicht 1-2 Spieler mehr als wir. Aber wir haben genug Chancen. Wir stehen uns wieder selber im Weg. Und ich bin phasenweise auch wirklich enttäuscht, wie wir gekämpft haben. Unser Rückzug war eine Katastrophe phasenweise. Und das sind einfache Tore, die wir Oldenburg schenken, wo sie nicht viel dafür arbeiten müssen. Und das ist einfach, es ist einfach enttäuschend teilweise, finde ich, wie wir uns präsentiert haben. Aber solche Spiele gibt es leider. Jetzt sollen sie sich mal in Sicherheit biegen. Wir sind bald bei denen, dann haben wir eine Rechnung offen. Und dann wird das anders laufen, aber ich
wie würde denn dein Gesamtfazit für das Wochenende ausfallen? Ich meine, klar, zwei Niederlagen immer scheiße, aber trotzdem was Positives mitnehmen können.
Ja, also wir haben uns sicherlich auch gute Chancen herausgespielt. Wir haben phasenweise auch echt gut gedeckt und uns gut geholfen. Ich denke, wir haben jetzt gesehen, wir sind zwar ein kleiner Kader, aber wir können nichtsdestotrotz 2 Spiele hintereinander spielen. Dann sollte es für ein Ligaspiel 100% auch reichen in der Saison. Und ich denke, wir konnten das jetzt einfach nutzen, um vielleicht auch noch ein paar Schwachstellen zu finden, wie es nochmal an denen zu arbeiten und dann für den Endspurt nochmal fit und präsent auf der Platte zu stehen.
Ja, das war Maren Weigel. Tut mir leid für die Stimmung, aber es war leider anders nicht möglich. Da gab es leider keine Möglichkeit, um sich ein bisschen mal in die ruhigere Ecke zu stellen, weil auch in der Zeitpunkt eine Ehrung stattgefunden hat zwischen den beiden Spielen. Ja, sie hat gesagt, um es nochmal zusammenzufassen, dass sie überhaupt nicht zufrieden ist mit dem Rückzugverhalten und auch mit dem Gesamtauftritt der Mannschaft. Aber trotzdem hofft sie zumindest, dass wir in den kommenden Wochen noch ein bisschen positive Leistungen zeigen können, auch wenn der Kader ein bisschen sehr dünn besetzt ist aktuell. Wir wollen natürlich aber auch den Blick werfen auf den VfL Oldenburg, die ja, wie gesagt, ein Spiel gewonnen haben, nachdem sie knapp das Halbfinale verloren haben gegen die Bensheim Auerbach und zumindest den dritten Platz sichern können. Nach der Partie habe ich mit Nils Böll, dem Trainer, sprechen können und er zieht so ein gemischtes Fazit, würde ich sagen.
Ja, Platz 3, nochmal das Turnier mit dem Sieg abgeschlossen. Das ist mit Sicherheit immer auch am schönsten, auch wenn man vielleicht dann nicht im Finale steht.
Auf jeden Fall, weil jetzt haben wir noch sieben Spiele und ein Wochenende, jetzt erstmal Pause, aber dass wir da dann auch mit dem Sieg nach Hause fahren können, ein bisschen feiern können, trotzdem im Bus, weil auch dritter Platz, auch wenn es leider keine Medaille gibt, ist was, im Pokal Dritter zu werden, ist großartig. Erleben wir als VfL Oldenburg oder auch wie Bensheim dieses Jahr im Finale. Wir durften es letztes Jahr erleben im Finale, nicht alljährlich, auch wenn man jetzt zweimal miteinander da war, ist es immer ein Highlight. Und das ist vielleicht auch der ausschlaggebende Punkt, warum wir vielleicht nicht eingetreten sind ins Finale, weil wir vielleicht wussten, was wir zu verlieren haben. Und das macht dann nachher auch einen erfahrenen Spieler aus. Wir wollen erfahren werden, oder meine Spieler wollen erfahren werden. Und das ist ein Schritt in die Richtung, das dann mitzunehmen, dass man weiß, was nächstes Mal zu tun ist, um ins Finale einzuziehen. Weil alle Mannschaften sind hier, um den Titel quasi zu gewinnen, auch wenn Bietigheim, glaube ich, klar Favorit ist, auch jetzt heute im Spiel. Und genau das muss man als Underdog nutzen. Dementsprechend bin ich mal auf das Finale gespannt. Mhm.
Was hat deine Mannschaft heute besser gemacht, was sie vielleicht gestern nicht so stark gemacht haben? Was ist so dein Fazit?
Von der Wurfquote waren wir vorne auf jeden Fall deutlich besser. Am Anfang des Spiels hat man schon gesehen, dass man den einen oder anderen nicht reingemacht hat. Da war Metzingern doch weiter vorne. Und wir haben uns ja dementsprechend nicht schwer getan mit der Abwehr in dem Sinne, sondern hatten schon viele freie Chancen, die Torhüterin halt super hält. Und wir das da nicht schaffen zu überwinden, das haben wir in der zweiten Halbzeit oder zum Ende der ersten Halbzeit deutlich besser gemacht. Dazu, was uns gestern so ein bisschen gefehlt hat, die Griffigkeit in der Abwehr, die war heute deutlich mehr da. Und das im Zusammenspiel hätte halt gestern gereicht, so wie es heute dann auch zum Platz 3 gereicht hat.
Und die Torhüterleistung mit Nele, die ja auch dann in der zweiten Halbzeit wirklich ein guter Faktor gewesen ist, mit ja auch nochmal ein Grund dafür, dass dann am Ende gereicht hat.
Das auf jeden Fall, genau. Metzing konnte allerdings halt auch nicht so viel wechseln. Dazu kommen dann immer mit Kontakt immer Würfe. Das ist immer so problematisch, in Anführungsstrichen, als Torhüterin, wenn man anfängt, wenn man nicht so ganz gut in der Abwehr reinkommt, wie gestern auch. Und Nele hat das super gemacht in der zweiten Halbzeit, hat uns dann den Vorsprung auch geholfen, den auszubauen, weil das Zusammenspiel Abwehr, Tour, das ist halt immer entscheidend für ein Handballspiel, für eine Meisterschaft oder für Platz 3 wie hier.
Du hast gerade schon ein bisschen auch angesprochen in der Pressekonferenz, junges Team, wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Toni Reisen, wenn man sie ja gestern wirklich nicht so gut gespielt hat, heute mit 7 Toren beste Werferin gewesen, ist das natürlich auch für die natürlich auch so ein Prozess, das zu lernen, wie es so ist, im Pokalfinal vor mit dabei zu sein, um einfach dann noch, ja, das ist einfach so, Schwanken natürlich einfach mit drin sind in ihren Leistungen?
Ja, tatsächlich, wenn man die Saison guckt, sind gar nicht so viele Schwanken drin. Das ist immer eins der Torschützenliste in der Bundesliga. Somit kennt sie sich damit aus, aber so ein Halbfinale zu spielen und dann vielleicht vermeintlich in den Köpfen drin zu haben, man hat gegen Bensheim zweimal gewonnen, ja, werden wir jetzt mit Vollpower auch machen, ist halt immer noch ein nächster Schritt zu einer erfahrenen Spielerin, und dazu zähle ich Toni noch nicht, sondern die braucht auch noch die ein oder anderen Spiele in der ersten Bundesliga oder Pokalspiele, wenn es um Sudden Death geht. Aber dafür haben wir auch eine Pichelmeier, die dann gestern einige Tore gemacht hat. Bin froh, dass sie da auch wieder zurück ist nach ihrer Kreuzbandverletzung, dass wir da halt auch weitere Alternativen haben. Und dementsprechend war es heute trotzdem auch ein Erfolg, dass Toni dazu beigetragen hat, dass wir Erfolg hatten. Ja.
Jetzt wollen wir natürlich euch ein bisschen anschauen. Ihr habt, wie gesagt, keinen Kader, ein bisschen Verletzungspech. Spielt ihr auch mit 3 Rechtshänderinnen normalerweise im Rückraum. Natürlich, ihr spielt ja schon über die ganze Saison über, aber ist natürlich auch, wie gehst du damit um? Oder beziehungsweise wie zufrieden bist du, dass deine 3 Rechtshänderinnen im Rückraum so machen? So ist richtig.
Ist jetzt grundsätzlich für uns nicht so viel Neues. Mit Luisa Knippert haben wir auch letzte Saison da gespielt. Jetzt ja leider, oder musste hier auch leider aussetzen, mit Kreuzbandriss. Somit haben wir mit Malusch eine Linkshänderin von Rückraum da. Dementsprechend geht es darum, Spiele zu gewinnen. Und das machen wir mit den 3 Rechtshändern gerade richtig gut. Und dann bleibt man bei dem Spielstil. Und ich glaube, so unerfahren, beziehungsweise so unerfolgreich ist es dann auch nicht. Kann man auch immer Frankreich Nationalmannschaft dazu zählen, spielen sie auch oder haben sie jahrelang sehr erfolgreich gespielt. Ist halt eine Frage vom Eingespieltsein, genau. Und man hat vor allem auch Gegner, die viel mit Linkshändern agieren. Somit hat man da so einen kleinen Vorteil, nenne ich es mal, dass es nicht alltäglich ist auf der Position. Allerdings hat man da auch dann nicht die Möglichkeit, wieder zu viel aus dem Rückraum zu werfen. Aber wie gesagt, spielen wir nicht erst diese Saison, sondern die letzten Jahre auch schon, und dann haben wir die Ruhe.
Paulina Goller hatte sich ja verletzt gehabt. Wie geht's ihr? Gibt es da schon so eine erste Prognose? Ist sie schwerer verletzt oder kann sie trotzdem schnell wieder einsatzbereit sein?
Ich hoffe mal, da sie wieder zurückgekommen ist, aber das weiß man ja nie, dass sie halt nicht eine große Verletzung hat, aber mehr weiß ich da nicht. Sie konnte Gott sei Dank halt nochmal auf die Platte zurückkehren, dementsprechend. Ja. würde ich es nicht ausschließen, dass es was Größeres ist und sie weiterhin ausfällt, aber das müssen wir abwarten, bis die Ergebnisse da sind. Weil ich bin auch froh, dass sie dann wieder auch noch rein konnte, auch für den Rest der Saison, dass es so aussieht, als wenn es nicht so schlimm wäre, aber müssen wir erstmal abwarten.
Ja, auf jeden Fall gute Besserung an Sie. Was habt ihr euch jetzt noch vorgenommen für die restliche Saison? Ich meine, in der Bundesliga ist es ja durchaus umkämpft in eurer Tabellenregion.
Genau, das ist alles eng und da stehen wir, weil wir uns von Spiel zu Spiel belohnen und das machen die Mädels richtig gut, richtig stark, wie auch heute. Und wir gucken da tatsächlich von Spiel zu Spiel, weil grundsätzlich unser Ziel war, so schnell wie möglich Klassenerhalt zu machen. Gerechnet habe ich noch gar nicht, ob es rechnerisch sogar noch möglich ist, aber ich glaube, damit sollten wir nichts mehr zu tun haben, sondern jetzt können wir darauf gucken, erstmal jedes Spiel dann einzeln zu entwickeln und dazu wollen wir auch jeden Gegner schlagen, der jetzt auf uns zukommt. Wir haben noch 5 Heimspiele, 2 Auswärtsspiele und somit ja, nehmen wir jeden Punkt mit. Und was am Ende bei rauskommt, ob man jetzt wieder 7 Spiele verliert oder 7 Spiele gewinnt, wissen wir nicht, sondern wir müssen halt gucken, dass wir die Erfahrung, die wir hier aus dem Final Four, aus dem Halbfinale mitnehmen, dann auch mit in die Bundesliga nehmen, weil wir auch Spiele haben wie gegen Waibling, die wir verlieren zu Hause, Spiele haben wie in Zwickau wie in Halle so. Und das sind die Sachen, wenn man darum spricht, dass man ein Ziel hat, da wo wir jetzt sind, dann muss man halt gegen diese Gegner punkten. Das machen wir nicht und dementsprechend tun wir daran gut, dass wir uns auf uns gucken und von Spiel zu Spiel wirklich denken, das macht uns stark die Saison über und so bleiben wir auch. Und was dann am Ende für Positionen rauskommt in der Tabelle, das werden wir dann sehen.
Ja, das war Nils Böttel vom VfL Oldenburg. Wie gesagt, hat er auch klare Worte gewählt und schauen wir mal, was sie dann noch in den nächsten Wochen reißen können. Natürlich diesen Schwung vom Pokalfinal vor wollen natürlich auch die Bensheim-Auerbacherinnen mitnehmen. Ich habe nach dem Spiel mal mit Vanessa Fair gesprochen, die ja zur besten Torhüterin ausgezeichnet wurden und diese Leistung noch höher anzurechnen, nach dem, was sie mir im Interview erzählt hat.
Ist Vanessa Fair die beste Torhüterin des Final Four Turniers? Was bedeutet dir dieser Titel, auch wenn es dann nicht zum Finaltitel, also zum Pokaltrumpf gereicht hat?
Dieser Titel bedeutet Leidenschaft, Kampf und einfach Bensheim. Die Flames haben es geschafft, eine Leistung zu bringen, die man so schnell nicht vergessen kann. Ja, also das war einfach atemberaubend und ich freue mich für diese Mannschaft, ich freue mich für diesen Verein und ich freue mich einfach, dass es einfach ein cooles Event war.
Nimm uns mal mit, du hast ja gerade im Finale, glaube ich, so in den ersten Minuten irgendwie das Tor zugemacht. Ich wusste gar nicht, wie ihn geschieht, so viel Bälle hast du gehalten.
Ja, also, keine Ahnung, ich habe, also... Wenn man mich davor gesehen hat, hat man gedacht, oh, die wird heute gar nicht spielen können. Ich habe das ganze Wochenende Bauchschmerzen gehabt, mir hat der Bauch gekrummelt. Körperliche Verfassung war absolut nicht da. Und aber wenn's so wenn der Pfiff anfängt, ja, dann schaltet man alles aus und man kommt wie in so einen Rausch, sage ich immer. Und ich habe versucht, das zu machen, aber es geht immer nur mit der Mannschaft. Nur mit der Mannschaft. Also alleine kann keiner ein Spiel gewinnen. Und ich danke meiner Mannschaft, dass die mich so unterstützt haben und einfach klasse.
Ja. Wenn ich jetzt so ein bisschen sehe, ihr habt jetzt die Silbermedaille gefeiert, gefühlt habt ihr so den Titel gewonnen, wenn ich so mitkriege, wie die Fans hier feiern. Was bedeutet das, dass so viele Fans mit euch die ganze Zeit unterstützt haben, von Anfang bis Ende, als rote Wand quasi hinter euch stand?
Also ich kann einfach nur sagen, geil, 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 geil. Also danke an Bensheim und das ist was man nicht vergessen kann, ja. Und wird, das habe ich eben schon gesagt, und Gänsehaut. Also Bensheim, sehr, sehr geil organisiert, aber auch von dem Team, hinter dem Team, ja. Riesenarbeit, als wir ins Final Four eingetreten sind, als wir gegen Dortmund den Sieg geholt haben. Die haben direkt angefangen zu organisieren, hier, da und da und da. Und das war schon echt krass, ja.
Und dann nächstes Jahr den Titel, würde ich sagen, oder was ist das Ziel?
Wir müssen erst mal kleine Brötchen backen, ja. Also jetzt geht wieder der Fokus auf die Bundesliga. Nächstes Jahr ist wieder alles auf Null und dann schauen wir, was am Ende rauskommt, ja.
Ja, aber ich meine, ihr dürft ja trotzdem, auch wenn ihr den Pokal verloren habt, dürft ihr europäisch spielen.
Richtig.
Was bedeutet das für so ein kleines Städtchen wie Bensheim-Auerbach jetzt nächstes Jahr in Europa durch die Welt zu reisen?
Also man kann sich das ungefähr so vorstellen wie jetzt der Final Four Einzug, aber jetzt nochmal 2-3 Schippen nochmal mehr drauf, ja. Und Bensheim wird natürlich auch in den Spielen ausrasten, genauso wie es jetzt war. Und die Fans tragen uns und wir schauen, was am Ende rauskommt.
Und jetzt auf der Rückfahrt nochmal fleißig Party, egal auch wenn ihr verloren habt.
ich sehe das gar nicht so als Niederlage. Wir feiern diesen Verein, wir feiern, dass wir hier als Underdog angereist sind und doch was Geiles draus gemacht haben, ja. Und den einfach den Moment genießen.
Ja, wirklich ganz, ganz starke Leistung von Vanessa Fair. Das müssen wir wirklich hoch anrechnen, mit den Voraussetzungen da so abzuliefern und sich den Titel beste Torhüterin des Turniers zu sichern. Also wirklich dann nochmal einen Hut ab davor. Vom Feiern können wir natürlich aber auch dann auf die nächste Interviewpartnerin von mir zu sprechen kommen, Lisa Friedberger, denn sie war so ein bisschen die heimliche Partysau, die heimliche Rappensau bei der HSG Bensheim-Auerbach, denn sie war immer vorne mit dabei und dazu habe ich sie natürlich auch im Interview gefragt.
Ja, nimm uns mal mit auf dein Pokalwochenende. Wie emotional Hammer war das für euch?
Man kann es noch nicht wirklich in Worte fassen. Also wir müssen das jetzt erstmal verarbeiten, glaube ich. Viele von uns hatten 2 schlaflose Nächte. Erstmal vor dem Halbfinale, vor Aufregung, diese Atmosphäre, die für viele einmalig war. Dann nach dem Sieg, die 2. schlaflose Nacht, dass wir es einfach ins Finale geschafft haben. Emotional riesiges Event für uns, gerade wenn man unsere rote Wand da gesehen hat in der Halle. Es hat mega viel Spaß gemacht und wir, glaube ich, können wochenlang noch davon zehren.
Hat man so ein bisschen so der Nervosität auch gemerkt zu so den ersten 10 Minuten, weil da waren ja so viele so einfache Ballverluste, wo man denkt so, ach, du hast eine gute Torhüterleistung, aber irgendwie so kann es ja leider nicht so ganz nutzen.
Ja, also vor allem heute im Finale, wir haben uns sehr viel vorgenommen. Das war dann vielleicht ein bisschen zu viel Energie am Anfang, hätten wir vielleicht erstmal gucken müssen. Das hat halt gestern Oldenburg nicht so sehr bestraft, wie das heute Bietigheim gemacht hat, diese einfachen Fehler. Aber trotzdem, wir sind zufrieden damit mit der Leistung und können so viel mitnehmen aus dem Wochenende.
Jetzt natürlich das Wochenende, wie gesagt, ne, Platz 2, also ihr habt mega gefeiert, ob ihr den Titel gewonnen habt. Du selbst hast ja das Halbfinale nicht bis zum Ende erlebt mit der roten Karte. Es ist, hat das so ein bisschen weh, das nicht ganz bis zum Ende verfolgen zu können?
Auf jeden Fall. Also das hat mich rasend gemacht. Das waren die längsten 20 Minuten meines Lebens, glaube ich. Ich habe sekündlich auf den Würfel hochgeguckt, aber die Zeit ging einfach nicht um. Es war ärgerlich natürlich, aber ich konnte es nicht ändern und ich war einfach stolz, wie meine Mannschaft es dann trotzdem gemacht hat. Souverän, nie näher den VfL auf 3 Tore rankommen gelassen und es war einfach eine tolle Mannschaftsleistung.
Wenn wir jetzt schauen, nach dem Spiel, du warst ein bisschen so als Leaderin, so als ein bisschen nach Rampensau, würde ich jetzt mal so ein bisschen sagen. Ist das auch so, dass du naturell, dass du so gerne vorweg bist und einfach so als Stimmungskanone in dem Team giltst?
Also mittlerweile würde ich sagen, ja. Ich kam damals nach Bensheim mit 17 Jahren, da war das natürlich nicht der Fall. Jetzt, ich kenne hier gefühlt alles in- und auswendig. Und gerade sowas wie hier, diese Atmosphäre, der Zusammenhalt, der Umgang mit Fans und dem ganzen Verein, das ist das, was ich liebe. Und deswegen gehe ich da gerne vorweg. Ich weiß, wir können die anstiften, wir können die glücklich machen und wir brauchen die hinter uns immer. Und das macht dann natürlich noch mehr Spaß mit so einer Stimmung.
Jetzt sind wir natürlich darauf schauen, ich habe es gerade schon kurz in der Pressekonferenz gesagt, du hast jetzt wahrscheinlich europäisch zu spielen. Ist das schon etwas, was man so begreifen kann oder ist das einfach noch so weit weg, weil natürlich jetzt erstmal das da gewesen ist mit dem Pokaltriumph?
Also erstmal noch gedanklich weit weg, würde ich sagen. Wir müssen erstmal die 2 letzten Tage verarbeiten. Bietigheim muss deutscher Meister werden, was ich persönlich glaube. Und dann, wenn das durch ist, können wir irgendwann anfangen, da uns darauf vorzubereiten und das nochmal richtig zu greifen, dass wir das geschafft haben für die nächste Saison.
Ja, das war die beste Werferin der Flames im Finalspiel und wenn ihr euch gewundert habt, warum es zwischendurch ein bisschen lauter geworden ist, ja, neben mir hat Markus Gaugisch die übliche Bierdusche bekommen von seinen Betreuern, deswegen war es zwischendurch etwas lauter. Wenn wir jetzt bei Bietigheim sind, müssen wir natürlich aber auch über den Verein sprechen. Da auch natürlich habe ich eine Stimme geholt und zwar vom MVP des Turniers, Xenia Smits, die wirklich sehr, sehr glücklich gewesen ist über diesen historischen 3. Triumph in Folge.
Xenia, erstmal Glückwunsch zum Titel und zum MVP-Titel. Nehmen wir uns mal mit auf dein Wochenende. Ihr habt das ja von vorne bis hinten souverän eigentlich heruntergespielt. Kann man das so sagen oder ist es trotzdem natürlich eine harte Arbeit gewesen?
Ja, es war mental schon nicht so einfach. Ich glaube, vor dem Final Four haben ja viele nach dem Blomberg-Spiel so ein bisschen gedacht, ja, Bietigheim kann man doch irgendwie kriegen und haben eine Chance gesehen. Das wussten wir auch. Da war der Bammel bei uns vielleicht ein kleines bisschen da. Wir wussten aber auch, okay, wenn wir Leistung abrufen und mental auch auf der Höhe sind und kämpferisch auf der Höhe Höhe sind für ein, oder angemessen auf der Höhe sind für ein Final Four, dass wir das Ding holen können. Sowohl gestern als heute würde ich behaupten, dass wir zu 100% alle präsent waren und Leistung abgerufen haben. Und ja, deswegen war es für uns ein sehr, sehr, sehr schönes Wochenende und ich hoffe, der mega schöner Abschluss kommt gleich noch.
Ja, dritter Titel in Folge, das schafft man ja auch nicht aller Tage. Das ist schon noch was Außergewöhnliches für euch.
Ja, man hat irgendwo im Hinterkopf immer so eine kleine Angst. Die hatten wir natürlich jetzt auch. Man hofft immer, dass nichts schief geht und man arbeitet auch hart dafür, dass man jetzt belohnt wird für die harte Arbeit übers Jahr und über die ganzen Jahre eigentlich mit Markus. Ist auch schön und das freut mich auch besonders, dass wir jetzt für ihn auch die dritte Pokalmedaille in Folge mitnehmen, weil eine vierte wird es mit ihm leider nicht geben.
Leider nicht, aber kann ja trotzdem nächstes Jahr für euch dann noch dazukommen. Lass uns mal ein bisschen ins Spiel reingehen, ins Finale. Ihr habt ja gerade so in der Anfangsphase ja total oft an der Torhüterin geschaltet. Ja. Habt ihr da irgendwann mal so gesagt, oh nee, wenn die heute so einen guten Tag wird, dann könnte es heute ein richtig schwieriges Spiel werden, habt ihr da wirklich komplett ausgeschaltet?
Ich glaube, da muss man ausschalten. Also klar kann man verwerfen, es bringt aber nichts, da lange zu hadern. Man muss ja den nächsten irgendwie trotzdem nehmen und der geht dann hoffentlich rein. Also man hat dann schon immer so ein bisschen Bedenken, boah, die ist heute richtig gut, aber wir wissen ja auch alle, dass wir Qualität haben und dass wir da auch die Würfe finden, um die zu umgehen. Das, ja, sie hat super gemacht, das wussten wir und wir haben es dann aber auch im Nachhinein hinten raus sehr, sehr, sehr gut gelöst.
Was mir persönlich in der ersten Halbzeit sehr aufgefallen ist, dass ihr sehr viel über die linke Seite im Tempo-Gegenstoß gegangen seid. War das bewusst so oder hat sich das einfach ergeben, weil der Linksaußen so schnell gewesen ist?
Das hat sich einfach so ergeben. Also es war jetzt keine taktische Vorgabe, alles über links, aber ich glaube auch, das hängt davon ab, wo die Abschlüsse finden, welche Seite die Abpraller nehmen muss und dann kann ja die eine Seite früher starten oder erst später und ja, schon auffällig heute.
Stimmt. Ja, lief nicht. Und ihr seid sowieso viel gelaufen. Also ihr habt ja viel in Tempo-Gegenstoß, viel einfache Tore erzielen können mit einer wirklich überragenden Abwehr, muss man ja sagen.
Ja, das wollen wir eigentlich immer, eine gute Abwehr hinstellen, um dann die einfache Tore zu haben. Das funktioniert leider nicht immer, aber heute hat es eindeutig gut funktioniert.
Ja. Jetzt ist natürlich so, mit der Nationalmannschaft, euer Trainer ist ja auch ein Nationaltrainer. Hat er euch das Go gegeben, heute Abend richtig Party zu machen? Oder wird er mit dabei sein und die größte Rampensau von allen sein?
Ja, das weiß ich nicht. Ich denke schon, dass er mit dabei sein wird. Er wird es auch genießen. Rampensau, ja, der Markus ist ja eh immer sehr, sehr positiv drauf und sehr lustig und für sowas immer offen. Wir werden es genießen. Wie der Abend verläuft, sehen wir dann. Und ob er dabei ist, sehen wir dann auch. Wir werden ihn sicherlich nicht allzu früh nach Hause gehen lassen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn wir jetzt gucken, natürlich auch noch ein bisschen auf den restlichen Saisonverlauf. Klar, man sichert Meistertitel ist ja noch das große Ziel. Jetzt mit dem Selbstvertrauen nochmal, gibt es nochmal so einen Push jetzt auch noch für die letzten Wochen, nochmal richtig alles zu geben und auch ohne Punktverlust nochmal eine Saison zu machen?
Wir hoffen es. Wir hatten jetzt, wie ich vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen Schwierigkeiten in den letzten Wochen. Gegen Blomberg war es sehr, sehr, sehr knapp und mit sehr viel Schwein haben wir da gewonnen, wie Andi T. das gesagt haben. Das gehört manchmal auch dazu. Aber ich glaube jetzt, dieses Selbstvertrauen, was wir jetzt am Wochenende geholt haben, nehmen wir auf jeden Fall mit in die Saison. Und es ist auch allen bewusst, dass es kein Selbstläufer wird, sondern dass wir dafür weiter hart arbeiten müssen. Das werden wir tun und uns immer ordentlich vorbereiten und dann hoffe ich, dass die Saison auch wieder zu Null stattfindet. Und
wäre der perfekte Abschied für Markus, glaube ich.
Ja, für Markus und für einige andere natürlich
auch. Natürlich auch, ja. So, das waren jetzt viele Stimmen vom Stuttgart, vom Pokalfinal vor. Wir machen jetzt die Pause und kommen gleich zurück und sprechen dann über den Männerhandball. Denn noch da gibt es einiges zu besprechen, deswegen bleibt dann hier bei Anruf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Ja, jetzt sind wir zurück und wollen uns jetzt, nachdem wir uns mit dem Frauenhandball sehr ausführlich beschäftigt haben, mit den Männern beschäftigen und den Blick dort werfen auf das, was oben an der Tabellenspitze los ist. Denn wir wissen ja so ein bisschen, es ist ein heißer Kampf, so heiß wie seit langem nicht mehr. Und was soll man sagen? Es gibt zwei Mannschaften, die wieder Punkte gelassen haben. Lass uns mal mit dem amtierenden Meister anfangen, Patrick. 27-27 nur in Melsungen, wichtigen Punkt verloren. Jetzt nur Dritter aktuell in der Tabelle, 2 Punkte Rückstand auf Kiel.
läuft gerade nicht so für Magdeburg irgendwie.
Nö, läuft gerade nicht so. Und man muss dazu sagen, überhaupt den Punkt mitgenommen zu haben, ist wieder mal dem eventuell, ja aktuell vielleicht mit formstärksten Magdeburger zu verdanken, mit Kai Smietz, der wirklich, wir können es nicht oft genug sagen, auch ja Robin Bulitz, unserem Kompagnon bei Start 7, die Punkte in den Rachen prügelt, das ist ja Wahnsinn. Aber
das ist wirklich verrückt, was der an Punkten wieder gemacht hat. Da bin ich schon mit 300 Punkten, glaube ich, vor allen anderen, ey.
Ey, führt ja mit. Ja, nee, du, ich gucke gar nicht mehr, wie gesagt, das Thema beschlenkt.
Du hast auch Punkte verloren, deswegen guckst du auch nicht. Du hast 49 Punkte verloren diesen Spieltag.
Wie viele Punkte habe ich verloren?
49.
Na, weißt, wie gesagt, weil ich habe mein Passwort vergessen und ich muss noch mal liebe Grüße an die HBL, falls jemand zuhört. Ich kann mein Passwort nicht zurücksetzen. Also da ist noch nicht alles so ganz grün und flutschig in der App, wie ihr das gerne hättet und wie wir das alle gerne hätten. Deswegen, ich kann Transfers mache ich nicht mehr seit, boah, ich glaube Anfang Januar. Das kann gut sein. Aber nee, Kai Smietz hat, sage ich mal, den Punkt noch gerettet in letzter Sekunde und hat dann halt wirklich dann eben sich noch mal ein bisschen durchtanken können und eben das Ding noch reingesenkt. Und unterm Strich muss man aber sagen, wir haben letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen, vor allem auch auf Seiten von Melsungen, stark verbessert erstmal. Ne? Du holst den Sieg gegen die Stuttgarter am Donnerstag, hast danach die Magdeburger am Sonntag, trotzdem ein 27-27 ab. Parondo hat es gesagt letzte Woche oder am letzten Wochenende, vorletztes Wochenende, dass die Mannschaft auf einem guten Weg ist. Da habe ich noch ein bisschen geguckt und war ein bisschen vorsichtig, okay, mal schauen und so weiter. Aber es scheint was dran zu sein. Deswegen, ich wollte zumindest mal kurz erstmal Melsungen gelobt haben, bevor wir uns mit Magdeburg vielleicht kritisch auseinandersetzen, weil auch das gehört mit dazu. Dazu gehört, dass Murawski auch das Torhüter-Duell für sich entscheidet. Von den Zahlen gar nicht so großer Unterschied tatsächlich. Murawski und die Jungs von Magdeburg. Aber vom Gefühl waren es einfach wesentlich größere Unterschiede. Unterm Strich sind zwei Paraden mehr, die Murawski hat. Aber gefühlt einfach Melsungen wirklich stabil unterwegs.
Ja, definitiv. Also bin ich absolut bei dir. Also Melsungen, die ist ja so ein bisschen auch Unruhe jetzt, auch wegen dieser Kalarasch-Entscheidung, der ja nicht mehr dabei sein wird ab nächster Saison. Da gab es ein bisschen auch Unruhe jetzt innerhalb des Vereins. Also zumindest bei den Fans kriegst du ein bisschen auch Unmut gegenüber den sportlichen Verantwortlichen. Aber das ist natürlich jetzt der Sieg und jetzt der Punkt noch gegen Magdeburg natürlich enorm wichtig für Trainer und natürlich für auch die Mannschaft, um sich Kredit zurückzuholen für den Weg, den sie aktuell eingeschlagen haben. Und man merkt schon, das Team jetzt, wenn die Spieler ein bisschen wieder fitter sind, das finde ich jetzt so nach und nach zusammen, aber natürlich trotzdem, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass auch gerade auch Murawski noch mal reinkommt, weil natürlich, ne, wir reden viel über Simic bei den Melsungen im Tor, aber auch, wir dürfen echt Murawski nicht unterschätzen, also der hat jetzt in den letzten Wochen sich wirklich gesteigert, jetzt mehr und mehr auch mal seine Form zeigen dürfen, hat auch die Chance bekommen, das natürlich auch nicht außer Acht lassen, nachdem ja Simic überragend die Saison angefangen ist, was er ja für gehalten hat, das war ja brutal teilweise. Und jetzt so ein bisschen so im kleineren Loch und dann ist natürlich wichtig, dass du noch so einen Murawski halt hast, der dann halt mal reinkommen kann, wenn es bei deinem eigentlichen Stammtorhüter nicht läuft. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man auch jetzt so sieht, dass auch so diese zweite Reihe jetzt diesen Schritt macht, um dann auch diese Mannschaft zu stützen, zu führen und dann wirklich dann auch einen wichtigen Punkt einzufahren. Klar, nach Platz 6 geht nichts mehr wahrscheinlich, aber trotzdem, man möchte gucken, dass man sich trotzdem noch ein bisschen weiter nach oben platziert, aktuell 10. Mal gucken, was da vielleicht noch geht, aber ja, es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für sie gewesen, dass sie jetzt nochmal wieder ein bisschen Punkte reinkommen, dass sie jetzt mal Richtung einem klar ausgeglichenen Punktezählerstand kommen, bei 24, 28 sind auch zwei Siege weg, aber wenn du den Meister Punkte abknüpfst, ist auf jeden Fall erstmal ein positives Gefühl da.
Das ist es definitiv und das positive Gefühl, das fehlt auf der Gegenseite, glaube ich, langsam endgültig. Das kenne ich so von Magdeburg nicht. Das ging ja schon damit los in der Partie, dass du ja auch den Anfang komplett vertriefst einfach. Du liegst plötzlich mit 1-6 hinten, mit -5 direkt zu Beginn und du weißt gar nicht, wo oben und unten ist. So, und dann dauert das bis, ich glaube, Mitte, zweite Hälfte, dass du das erste Mal führst mit 21-20, aber die Führung hast du auch nicht lange behalten. Also es ist auch keinesfalls so eben, dass Magdeburg hier eigentlich souverän gespielt hat und dann der Punkt eben unglücklich zustande gekommen ist. Wie gesagt, eigentlich war Melsung die stärkere Mannschaft, vielleicht nicht, natürlich auch nicht individuell, aber einfach vom kompletten Auftreten, vom Herz, vom Kampf und wie sie eben das Spiel auch angenommen haben, da einfach wirklich auch die bessere Mannschaft. Und das fand ich ein bisschen krass, muss ich sagen, bei Magdeburg, weil trotz der negativen Ergebnisse in den letzten Wochen, diesen Teilen gab, habe ich immer noch das Gefühl gehabt, meistens, das ist da kommt gerade auch situativ viel zusammen, ne? Und da ist auch vielleicht gerade so eine negative Dynamik drin, wobei du die meisten Spiele vielleicht eigentlich mindestens mal eine große Zeit lang auf Augenhöhe bestreitest. Jetzt war das erste Mal so ein bisschen mein Eindruck von, ja, das war eigentlich von vornherein eigentlich ein Hinterherlaufen in vielen Bereichen.
Ja, und vielleicht ist es wirklich auch einfach so, dass sie, ich hätte jetzt eigentlich vielleicht ein bisschen zu abhängig sind von Kai Smits und von Gisli Kristjansson. Natürlich, das sind zwei überragende Spieler, die das Spiel alleine entscheiden können, aber wenn die halt mal nicht diese...
Eben auch oft haben in den letzten
natürlich,
Wochen.
Natürlich, definitiv.
Wie oft wir über den gesprochen haben mit 10 aus 11, 10 aus 12, 12 aus 12. Jetzt waren es halt wieder 7 aus 12, aber eben die Quote schon ein bisschen, wie gesagt, schlechter. Er hat 7 Treffer trotzdem gemacht, aber... Und dann merkt man eben schon aktuell, wie du gerade gesagt hast, da kommt nicht so viel nach dann plötzlich.
Ja, das ist es vielleicht auch einfach. Und vielleicht ist natürlich auch ein Thema, dass sie vielleicht auch vielleicht ein bisschen überspielt sind, weil du nicht mehr diese große Wechseloption natürlich auch einfach hast. Ne? Du kannst jetzt nicht mal irgendwie mit dem mal ein bisschen Ruhe geben. Und wenn ich auch zum Beispiel angucke, dass ein Vlada Lipovino keinen einzigen Wurf hatte, dass auch einige andere Spieler nicht so viel ins Ziel gesetzt wurde. Wir haben keinen einzigen Torwurf eines Kreisläufers gehabt beispielsweise, was ja auch schon sehr verwunderlich ist, weil du ja eigentlich da mit Oskar Bergenthal und Lukas Meister ja auch zwei gute Spieler eigentlich an der Position hast. Ja, frage ich mich auch schon, wo man da auch was ansetzen muss, dass einfach vielleicht so dieses Spiel, weil wir kennen es ja aus dem Meisterjahr, wo sie enorm viel Tempo gespielt haben und so, da es fehlt da schon noch so aktuell so ein bisschen dieses hundertprozentige Tempo, was man so von ihnen gewohnt ist. Und wenn sie halt das nicht hinbekommen, dann wenn es gebundene Spiel ein bisschen mehr rein müssen, da fehlen ihnen aktuell so ein bisschen diese Lösung, um dann vielleicht auch gerade gegen große Mannschaften, wie es halt auch Melsung ist, die du dann natürlich mit Tempo auch auseinanderspielen kannst. Aber wenn du dann halt nicht in dieses gebundene Spiel reinkommst, kannst du halt mit Würfe aus dem Rückraum, kannst du halt gegen 2-Meter-Hühner halt wenig machen, das ist einfach so.
Ja, und dazu kommt eben auch noch der Flow, ne? Letztes Jahr hat man sich in den Rausch reingespielt, den hat man sich erarbeitet und komplett verdient auch erkämpft. Und jetzt ist es halt ein bisschen mehr, okay, back to reality, ne? Ich sag nicht zurück an den Boden der Tatsachen oder so, um Gottes Willen, aber natürlich schon ein bisschen mehr raus aus diesem Grundrausch, den man einfach hatte. Das Ganze einfach realistischer. Dazu kommt natürlich auch, dass die HBL dieses Jahr für uns oder für neutrale Zuschauer, sage ich mal, natürlich auch schön, so eng ist wie noch nie, dass du einfach viel mehr Mannschaften hast, die, warum auch immer, ob das wegen Verletzungen ist, ob das unterschiedliche schwankende Formkurven sind, ob das individuell starke Performer sind. Du hast viele Teams, die eben an einem sehr, sehr, gleichen Niveau Felsen kratzen sozusagen. Und da fällt eben sofort auf, oben an der Spitze, wenn du da halt als Top-5-Mannschaft mal eben ein bisschen weniger kratzt als der Rest an dem Spieltag und dann würfelst wieder alles durcheinander.
Ja, definitiv. Also das ist definitiv so. Und wenn wir über Mannschaften reden, die auch gerade nicht so diesen Flow einfach haben, müssen wir natürlich auch über die Rhein-Neckar-Löwen reden. Ne? Verlieren 30-33 gegen Lemgo-Lippe in Lemgo. Da lagen jetzt zur Halbzeit schon mit 5 Toren zurück. Auch das war eine Partie, das sind wir eigentlich gar nicht von den Löwen gewohnt, die ja normalerweise mit viel Tempo gehen und so ein bisschen auch mit ihren eigenen Mitteln geschlagen wurden, weil sie ja vorne unheimlich viele Fehler gemacht haben, enorm fahrig gewesen sind, also etwas, was wir gar nicht von ihnen kennen. Und das ist irgendwie so, ich habe irgendwie so einen Eindruck, als sie diese Klasse Niederlage kassiert haben in Leipzig, da ist irgendwas in der Mannschaft passiert, weil seitdem haben sie jetzt 3 Spiele in Folge verloren und finden nicht mehr so richtig in das Spiel zurück, was sie eigentlich so stark gemacht hat über die Saison.
Da bin ich halt auch an dem Punkt, dass ich mir so ein bisschen die Frage stelle, wie da einfach so der aktuelle Laktatwert ist. Also das ist einfach, ich finde es extrem krass zu sehen. Juri Knorr war jetzt in der Partie der beste Werfer von den Löwen, das erste Mal seit vielen Spielen. Nee, stimmt nicht. Aber es waren in Anführungszeichen nur 2 7-Meter dabei. Gegen Leipzig hat er, glaube ich, auch um die 10 Treffer gemacht. Davon waren aber auch 8 Siemer mit dabei. Deswegen, es steht und fällt halt wirklich bei ihm. Und er ist halt aber auch in einem Alter, wo das komplett normal ist und komplett okay ist. Und das ist überhaupt keine Kritik in irgendeiner Form, dass Leistungsstellen auch mal einfach möglich sind. Dazu die WM gespielt und immer durchgespielt, viel gespielt. Und ja, das ist wie eine alte Kamelle, die wir hier auch seit Monaten hochholen. Aber ich finde, es ist bemerkbar einfach. Und es ist eine Kraftfrage. Ich habe die Löwen ja gesehen in Leipzig live über 60 Minuten. Die spielen dieses hochintensive Spiel. Extremes Tempo, ganz kurze Angriffszeiten, ganz schnell direkt gespielt mit einem klaren System über die Mitte oder über Krötzky, der abpaced bei Ballgewinn. Meistens ist es Krötzki, der beziehungsweise dann selbst, wenn der Ballgewinn auf seiner Seite stattfindet, dafür selbst verantwortlich ist, weil, wie es jetzt gegen Lemgo war, weiß ich nicht, aber die Löwen ja auch immer sehr hoch verteidigen, um dann entsprechend auch einfach weniger Meter bis zum Tor zu haben. Also die meisten sind 3-2-1, so mein Eindruck zumindest. Und das kostet Kraft, weil du natürlich dann umso mehr Lücken zulaufen musst. Und die Kraft ist aktuell, ich will nicht sagen, nicht da, aber dieser Tempohandball der ersten zwei Drittel der Saison, dem zollen sie vielleicht gerade ein bisschen Tribut einfach. Ich finde, man merkt es schon, weil sie eben natürlich auch nicht abrücken wollen von ihrer Spielidee, die, wenn sie die 100% treffen an einem Tag, wo sie alles platt machen, und zwar alles und jede Mannschaft. So. Aber das ist eben auch eine Kraftfrage irgendwann hinten raus in der Saison.
Natürlich, definitiv. Ich glaube, Pascal Henze hat es gesagt im Kommentar, dass niemand so die Löwen sind wie vor der WM-Pause. Natürlich, klar, wenn du so ein enormes Tempo gehst und dann vielleicht auch ein bisschen die Kräfte verteilen musst, dann auch vielleicht mal ein bisschen andere Spieler reinsetzen musst, weil einfach auch mal die Jungs auch mal hohe Pause brauchen, was ja auch komplett legitim ist, dass man halt nicht dieses Tempo über die ganze Saison übergehen kann. Merkt man das auch schon. Ich meine, Janik Kulbach hat kein einziges Tor geworfen. Ist irgendwie auch so ein bisschen so, ich glaube, ich weiß nicht, ob er angeschlagen war oder jetzt nicht, aber ich meine, schon irgendwie nicht so ganz rund, was ich so gesehen habe, aber ja, also das wird jetzt, glaube ich, mit jetzt minus 13 Minuspunkten wird das schon jetzt schwierig. Dann noch müssen jetzt nur gucken, dass sie nicht noch vielleicht noch die Champions League verlieren. Ich meine, klar, europäisch immer noch für sie ein Erfolg, aber aktuell nur Platz 5. Damit wäre es dann wahrscheinlich, je nachdem wie das Pokalfinale vorverläuft, könnte es dann sogar nicht reichen für das europäische Geschäft. Das wäre natürlich in der Saison schon eine kleine Enttäuschung, wenn man trotzdem, ich glaube, sehr, sehr zufrieden sein wird, wenn man am Ende dastehen wird, weil das vor der Saison einfach keiner erwartet hat, dass man so, so gut dastehen wird. Dann, Patrick, will ich noch eine kurze Pause machen. Kommen wir gleich zurück schon auf einen Meisterkandidaten, der es sehr gut gemacht hat. Zumindest haben sie gewonnen. Und dann wollen wir natürlich ein bisschen in den Keller gucken. Und dann müssen wir über eine Mannschaft sprechen, die ja in immer größere Not rückt. Deswegen bleibt Daniel Bahnwurf, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, jetzt sind wir zurück und wollen uns dann mit einem Team beschäftigen, was es geschafft hat, gut zu spielen und aber ganz schön hart dafür fighten müsste. THW Kiel, der jetzt Tabellenführer ist, mit 8 Minuspunkten, wer hätte das zwischendurch gedacht, nachdem die Kieler ja auch große Sorgen zwischenzeitlich hatten, gewinnen in einem hart umkämpften Spiel mit 30-26 gegen Gummersbach. Also das war ein hartes Stück Arbeit. Aber Patrick, wir müssen sagen, die Kieler haben es jetzt so ein bisschen wieder hinbekommen, auch solche knappen Spiele wieder zu gewinnen, was ihnen so ein bisschen zwischendurch abhanden gekommen war.
Ja, und das ist dann halt dann doch irgendwann so eine wohl berühmt-berüchtigte Qualitätsfrage einfach, ne? Erstmal auch da wieder Chapeau an Gummersbach. Die haben sich auch viel Lob eingeholt aus der Handballwelt und das vollkommen zu Recht nach dem Doppelspieltag, den sie auch hatten. Du hast erst ein brachial schwieriges Auswärtsspiel gehabt in Leipzig, was du mit +4 gewinnst. Da war ich auch da in der Halle. Das war komplett verdient. Das war stark gespielt, komplett verdient, auch clever. Und dann kriegst du eben Kiel vor die Brust geknallt, direkt ein paar Tage später, und verlierst das ganze Ding nur in Anführungszeichen mit -4. Und alleine an der Tatsache, dass zum Beispiel ja auch Philipp Jiecher sich angelegt hat mit einem Fan, was ich total geil finde. Ich finde geil. Der musste von Ordnern, wurde der Fan nicht auseinandergenommen, hätte ich fast gesagt. Nee, dann war ich doch wieder, da kommt der Fußballfan wieder durch. Die Ordner haben da erstmal ein bisschen im Block den Fan so ein bisschen, sag ich mal, trennen müssen. Und Jiecher, der musste vom Staff und von Spielern zurückgehalten werden. Das war, herrlich. Das war geil, weil das war einfach Glut, das war einfach Feuer. Aber da hast du eben auch gemerkt, ne, wenn du halt als Philipp Jiecher in der Saison gerade mit 10 Punkten führst an der Tabellenspitze mit deiner Mannschaft und irgendein Fan sagt irgendwas, schreit dich von hinten an, dann lass das locker weg, ja. Aber da merkst du schon, da ist auch Druck auf dem Kessel bei Kiel so. Das war auf alle Fälle schon ersichtlich. Ja, und jetzt sind sie wieder in dem Modus drin, den ich bei aller Liebe, wir machen den Dreh wieder zum Frauenhandball, der total geil ist. Aber den ich nicht haben will, weil ich einfach, von mir aus könnte es in 18 Jahren 18 deutsche Meister geben. Ich bin da wirklich so frei, aber klar, es ist einfach stark gespielt so von Kiel, obgleich eben, wie gesagt, ganz klar man sagen muss, dass das von Landin wieder stark war im Tor, klar. Aber Gummersbach hat es den Kielern auch wirklich super schwer gemacht. Ich glaube, auch alles abverlangt, was irgendwie ging. So, und da muss man auch den Hut vorziehen.
Ja, definitiv. Also im Endeffekt ist es wirklich so ein bisschen auch Landin natürlich, der dann eine wichtige Rolle spielt. 14 Paraden, Quote von 37%, das ist einfach brutal. Also wenn du so einen Kanadier in Topform hast, dann wird es, glaube ich, für jede Mannschaft schwierig zu schlagen. Auch gerade natürlich nach der Niederlage in der Champions League, wie finde ich unnötig gewesen ist, wo du damit mit einem Tor daheim gegen Bukarest verlierst. Klar, du warst eigentlich schon durch, aber dennoch hatte ich mir so ein besseres Auftritt gewünscht, aber wirklich Gummersbach, Hut ab, vor dieser Woche wirklich alles gegeben, Leipzig nochmal alles abgerungen, dann auch besiegen können die Leipziger, die ja dann auch jetzt dann auch am Sonntag leider knapp verloren haben gegen Hannover Burgdorf mit 29-31. Ja, die Kieler, sie sind wieder in diesem Modus, wo sie einfach wirklich schwer zu schlagen sind. Und ich bin da sehr, sehr gespannt, wie es dort weitergeht. Wir haben ja jetzt auch noch wichtige Spiele, die ja da noch anstehen jetzt in den kommenden Wochen. Also bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie sie sich natürlich dort präsentieren werden, wie es dort einfach weitergehen wird. Weil dieser Kampf natürlich an der Spitze, der ist so unfassbar eng. Zwischen Platz 1 und Platz 5 sind es aktuell 5 Punkte, zwischen Platz 1 und 4 sind es sogar 3 Punkte nur. Also das ist wirklich ein ganz, ganz heißer Tanz. Und wir haben natürlich jetzt auch am Osterwochenende, 9.4. Topspiel, Kiel gegen Magdeburg, dann WM-Pause, dann Kiel gegen Flensburg, dann danach Rhein-Neckar-Löwen gegen Kiel. Also das werden jetzt natürlich die Wochen der Wahrheit für die Kieler. Da freue ich mich super drauf und das wird mit Sicherheit richtig, richtig genial werden. Das wird ein ganz, ganz heißer Tanz werden. Und lass uns mal so ein bisschen über andere Ergebnisse drüber gehen. Die Flensburger gewinnen standesgemäß klar und deutlich 37-29. Ganz wichtigen Sieg bei einem, damit auf Platz 4 rücken, einen Platz vor an den Löwen vorbei, weil die ja, wie gesagt, Punkte verloren haben. Einen ganz wichtigen Sieg hat auch Christoph Göpping eingefahren. 37-28 gegen den BHC, verschafft ihnen wirklich auch Luft unten im Abstiegskampf. Sind jetzt 8 Punkte auf den 17. Tabellenplatz Vorsprung. Also da hat man sich wirklich enorm gestärkt. Gerade die zweite Halbzeit mit 23 Buden. Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, dort zuzuschauen. Wie gesagt, das Burgdorf knapp gewinnt mit 31-29. Ganz wichtig, um diesen 6. Platz abzusichern. Da ja auch der HSV Hamburg Punkte liegen gelassen hat, um 27-27 nur gegen Stuttgart. Hätten sogar fast noch verloren, also von daher ist es fast sogar so ein bisschen so eine Art Punktgewinn, auch wenn man jetzt noch 2 Punkte Rückstand hat aktuell auf Hannover Burgdorf. Trotzdem, Stuttgart hat auch gefightet, braucht auch ganz, ganz dringend diesen Punkt, denn, das müssen wir sagen, da müssen wir auch auf jeden Fall noch drauf schauen, auf die letzte Partie dieses Spieltags mit dem Chip beschäftigen wollen. Wetzlar gegen Minden, Abstiegsgipfel in Wetzlar und was soll man sagen? Wetzlar verliert mit 25-27 und jetzt sind es noch 2 Punkte Unterschied zwischen Ihnen auf Platz 16 und Mitten auf Platz 17. Patrick, das wird jetzt richtig, richtig eng für die Wetzlarer, denn Mitten hat noch 2 Spiele weniger. Das heißt, die können an ihnen vorbeiziehen, wenn es ganz schlecht läuft.
Boah, das ist halt wirklich, ne? Also Wetzlar zu Hause, 3-23 Punkte. Das ist, ja gut,
unterirdisch.
Wollte gerade sagen, ich wollte irgendwie schön reden. Nee, wir sind, ne, das ist ein Podcast, da können wir ein bisschen aggressiver. Nein, aber also es sind die Statistiken eines Absteigers. 3-23 Punkte zu Hause, gerade Wetzlar. Und ich habe hier schon so oft da gesessen und wir haben schon so oft drüber gesprochen, was ja eigentlich Wetzlar für eine Heimstärke hatte. Ne, da immer regelmäßig Kiel überfahren, das war eine Festung über Jahre hinweg zu Hause. Wetzlar eine unglaubliche Bedeutung in der ganzen Region, dieser Verein, für die Menschen, wie gesagt, in der Stadt, ringsrum in Gießen und drum und dran, überall. Das ist der größte Verein, wenn du mal einen Radius ziehst von Wetzlar, abgesehen von den Gießen Sixers, Basketball, aber so wirklich mal bis Frankfurt kannst du fast schon sagen, da kommt erstmal nicht mehr viel groß, ne? Und dann so eklatant heimschwach zu sein zu Hause, dann diese mindestens strittige Trainerentscheidung in der Hinserie, wo ich natürlich verstehen kann, okay, du brauchst einen Impuls, du brauchst irgendeine Patrone und die letzte Patrone ist halt dann irgendwann immer Trainerentlassung. Jetzt hast du Hubert Horvath am Start seit geraumer Zeit, seit Winter.
12. Dezember.
Genau, seit Winter, seit 12. Dezember. Und diese Trainerpatrone, das ist ja, also von der erhofften Panzerfaust ist eine Wasserpistole übrig geblieben. Also das ist ja, also ich weiß nicht, wir haben ja schon so oft drüber diskutiert, auch gerade während der Werbepause, Sebastian. Ach, nichts gegen Hoje Horvath, aber ich keine Ahnung. Also er hat die WM noch als Trainer gemacht und hat eben die Vorbereitung nicht mitgemacht mit Wetzlar. Ob das jetzt besser ist, ich habe keine Ahnung. Ob es besser gelaufen wäre, ich habe keine Ahnung. Die Frage ist halt auch, ohne Trainerwechsel hättest du vielleicht, also hättest ja kaum weniger Punkte holen können. Ne? Also böse Zungen behaupten das.
Ja, ein Sieg, ne? Seitdem Roy Jorwart übernommen hat. Also das ist ja auch der einzige Punktgewinn. Das war der Sieg gegen Stuttgart. Und eigentlich, danach hatte ich eigentlich so das Gefühl, dass man es hingekriegt hat, ne?
Ja gut, aber weißt du, wir haben auch letzte Woche hier gesessen, Robin und ich, und es hat ja auch die Presse, ich habe viel gelesen und mich da viel mit beschäftigt, und wir sind ja selbst auch Presse, wir sind ja auch selbst noch als Journalisten tätig, so ein bisschen nebenbei, ein bisschen sehr...
Der eine mehr, der eine weniger.
wir wissen ja so, wie unser Job ist und wie man auch mal eine Schlagzeile ein bisschen überhört und so weiter und so fort. Ich fand's ein bisschen mutig, muss ich sagen, die letzte Woche halt, ne, du gewinnst halt ein Spiel und dann... stilisierst du das teilweise hoch zu, ja, der Bock ist jetzt umgestoßen in Wetzlar und es gab diesen ersten Sieg endlich, der Befreiungsschlag. Ja, das waren halt scheiß 2 Punkte gegen Stuttgart, ne? Also so wild war es vielleicht auch nicht. Und im Endeffekt, naja, war es ein +2 Sieg gegen Stuttgart. Und jetzt haben wir direkt wieder gesehen, das hat keine Rolle gespielt, weil du gegen den direkten Konkurrenten, muss man auch dazu sagen, noch gegen die GBD aus Münden halt verlierst. Und für die natürlich... Die lecken jetzt wieder Blut. Es geht in Richtung Frühling und plötzlich denkst du, boah, ey, die machen es doch nicht wieder.
Ja, es wirkt so ein bisschen so. Also natürlich, klar, hilft natürlich die Erfahrung, weil sie halt mit kennt es halt einfach. Ne? Sie sind unten drin, sie wissen dann immer, worum es geht. Das ist natürlich bei Wetzlar ein bisschen was anderes. Da hat man gesagt, okay, gut, ja, wir spielen so eine lockere Runde, so ein bisschen Mittelfeld mit dabei, ne? Also gucken wir mal, was vielleicht geht, vielleicht erste Tabellenhälfte oder so. Und das ist natürlich einfach vom Mindset natürlich was komplett anderes. Aber ich finde halt wirklich diese Trainerpersonalie, Hoje Horvath, man hat ja auch lange drüber, man hat ja wirklich lange gebraucht, um wirklich einen Trainer zu finden. Ich glaube, es ging jetzt 2-3 Wochen, bis man wirklich eine Entscheidung getroffen hatte, okay, wird jetzt überhaupt Nachfolger. Und dann finde ich halt, dass du dir dann einen Trainer holst, der halt in der Vorbereitungsphase halt nicht mit dabei ist, ist klar, wir können jetzt drüber reden, eine Fehlentscheidung, weil wenn du nur einen Sieg holst, dann hat es dir nicht unbedingt geholfen. Aber natürlich, klar, wenn du halt nicht mit dabei bist in so einem vielleicht auch entscheidenden Monat, wo man halt dann auch Grundlagen legen kann für die Rückrunde, ne, wo du wirklich dann auch sein Spielsystem implementieren kannst und so weiter, was damit sie halt versucht hat, über seinen Co-Trainer zu machen, mit Sicherheit, aber das ist immer noch was anderes, als wenn du dann selbst als Person vor Ort stehst, selbst das vermitteln kannst, selbst die Ansprache machen kannst, selbst die Spieler kennenlernst, was sind überhaupt ihre Probleme, weil klar, du kannst mit denen telefonieren, aber so ein persönliches Gespräch ist immer was anderes, als wenn du mit denen am Telefon sprichst, weil du siehst die Körperreaktion nicht, du siehst nicht die Körpersprache, du kriegst es auch nicht so dieses Gefühl mit, wie es dann auf der Platte auch ist, wie es im Training ist, ne? Das kann ja der Trainer erzählen, aber vielleicht nimmst du das ja als Trainer vielleicht auch anders wahr, als es dein Co-Trainer wahrnimmt, also
ja, und vor allem, Sebastian, mal ganz ehrlich, also du bist halt gerade noch leitender Übungsleiter bei einer fucking Weltmeisterschaft, ja. Dann kriegst du einen Anruf, du bereitest dich gerade auf ein nächstes WM-Gruppenspiel vor oder auf was auch immer, du hast Bock, was zu reißen. Im Heimatland ist Druck ohne Ende drauf, weil du eigentlich handballhistorisch auch ein bisschen was auf der Kirsche hast als Kroatien. Du kriegst Druck noch und nöcher, ja, vom Mittelmeer, und irgendjemand ruft dich an und sagt dann, yo, pass mal auf, also der A-Jugendspieler, bei allem Respekt jetzt, aber der A-Jugendspieler bei uns hier in Wetzlar, der hat echt gut abgerissen in der Athletikeinheit. Da denke ich mir doch als Hoje Horvath, who the fuck ist Wetzlar und wo liegt denn das überhaupt? Ich habe hier gerade eine WM zu betreuen. Jetzt, also weißt du, wie ein bisschen überspitzt formuliert.
Ja.
Das kann man sich natürlich einreden und das ist ja auch geil. Und ich würde es doch genauso machen, wenn ich irgendwo eine WM trainieren könnte und danach kriege ich gleich einen nächsten Job. Hey, du, ich kann in die stärkste Liga der Welt wechseln. Klar mache ich das. Und natürlich wird er, und der Anspruch wird auch da gewesen sein, um Gottes Willen zu sagen, yo, hey, also ich will
natürlich
das 100% beides zu 100% machen, aber es funktioniert einfach nicht. Du kannst das nicht komplett aufteilen, unbewusst schon nicht.
Nee, das ist, also Doppelfunktionen finde ich sowieso immer sehr, sehr schwierig einfach. Das ist einfach so, weil das ist dann natürlich, du musst quasi dann immer sofort irgendwie umschalten, noch gerade in so einer, es ist eine existenzielle Situation für den Club. Es geht um die Liga-Zugehörigkeit. Und ich glaube, auch gerade da hätte es wichtig sein müssen, zu sagen, okay, ich möchte einen Trainer haben, der im Januar da ist, der sein Spielsystem implementieren kann, der sich nur darauf fokussiert, den Grundlagen für die Klassenerhalt zu erlegen. Und das hast du jetzt halt nicht. Und ich möchte, ich habe mir da jetzt letztens, nach Sonntag, also glaube ich gestern Abend auf der Rückfahrt von Stuttgart nach Bad Aibling, habe ich mir Gedanken gesagt, was wäre eigentlich, wenn nicht die Wetzlarer denken mal, okay, wir nehmen uns mal das Telefon in die Hand und wir rufen Kai Wandschneider an, ob er nicht vielleicht noch in den letzten Spielen uns den Arsch rettet, damit wir nicht absteigen. Das wäre doch eine tolle Geschichte eigentlich. Wenn er es machen würde natürlich, nur wenn er es machen will. Aber das wäre doch super, wenn er in seinem 25. Jahr die Klasse noch erhalten würde. Das wäre natürlich ja, sein...
Bin ich auch voll bei dir. Ich liebe solche Geschichten. Ich kann mich da auch reindenken, so Hollywood-esque, das ist voll meins, ne? Auf der Gegenseite fällt mir gerade ein Beispiel ein aus dem Fußball. Werder Bremen aktiviert noch Thomas Schaaf für ein letztes
Spiel. Oh ja.
Und reißt komplett die Legacy ein, sozusagen, die er sich 20 Jahre aufgebaut hat, weil er der Abstiegstrainer ist. Du weißt, das kann halt genauso sein. Der kommt Wandschneider und muss die ganze Scheiße fressen, die die davor hingelegt haben, ne? Und steigt dann ab und denkt sich so, ich habe hier gerade meine komplette Legacy aus dem Fenster rausgespuckt. Ja? Natürlich hat er das nicht, aber in dem Moment fühlt es sich so an. Deswegen ist, oh, wäre eine geile Geschichte, aber... Ja, da ist jetzt Druck auf dem Kessel. In Minden genauso, vielleicht auch da natürlich, ne? Die verdienen nochmal auch eine Analyse. Weil für die, aber also dicker können Big Points nicht sein. Und wieder auf den Schultern eigentlich von einem Malte Semisch und von einem Ahansu ausgetragen.
Ja, Philipp Ahansu, das war wirklich ein Glücksgriff für die. Dass sie den bekommen haben, das hilft ihnen unglaublich. Das muss man einfach sagen, wie er das macht. Also. Wirklich toll. Also das ist, die können sich auf jeden Fall sehr freuen bei den Rennecker-Löwen, wenn er dann wieder zurückkommt. Wobei es noch nicht genau sicher, wie lange er noch macht, ob er schon nächstes Jahr zurückkommt oder nicht. Aber ich meine, wenn ich mir jetzt mal gucke, diese Spiele für Minden, ne, daheim gegen Lemgo, was natürlich auch so ein, ne, Lokalderby ist, OWL-Derby, ganz spannend. Und dann danach der WM-Pause, daheim haben Westfalen. Also das kann da schon passieren, was wir am 20.04. hier sitzen und uns denken, okay, jetzt ist Wetzlar auf dem Abstiegsplatz. Also das kann da wirklich ganz, ganz übel sein. Das wird mit Sicherheit noch spannend zu beobachten sein. Klar, die haben noch ein paar schwere Spiele, aber also Minden würde ich prinzipiell alles zutrauen, weil sie auch letztes Jahr bewiesen haben. Ne? Hinten raus wirklich gefightet, wirklich über Heine Malte Semischgart, der richtig heiß geworden ist, auch in dieser Partie wirklich ein ganz, ganz wichtiger Rückhalt gewesen. Und ja, also das wird, glaube ich, nochmal... auch ganz unten ganz, ganz heiß, wo es ja oben auch ganz, ganz heiß ist. Da oben vielleicht noch ein bisschen mehr mit Teams verboten ist, auch nochmal, glaube ich, mal richtig spannend. Also wir können uns auf wirklich geile Wochen freuen jetzt. April, Mai, Juni.
Na, ich kann am 7. Mai und am 18. Mai kommen Minden und Wetzlar nacheinander nach Leipzig sozusagen. Da bin ich bin ich nicht. Beim ersten Spiel gegen Minden bin ich in der Halle am 7. Mai. Am 18. Mai bin ich leider in Marokko. Da kann ich...
Immer diese Urlauber.
Kann ich... Urlaub, ich bitte dich. Ich lerne surfen und reite Kamel. Das ist ja wohl Hardcore-Business.
Ja, super harte Urlaub, ich merke das schon. Und
das war... Spätestens jetzt hat jeder gehört, dass ich aus Sachsen komme. Hardcore-Business war. Das ist die Uhrzeit. Es ist 9:30 und die Stimme kackt ab. Leider, aber das werden krasse Wochen. Also gerade auch hinten raus. Ich schaue gerade mal zum letzten Spieltag.
Minden muss gegen Gummersbach.
Ja, gehen bitte. Wetzlar spielt gegen Magdeburg.
Also Wetzlar muss eigentlich gucken, dass sie bis zum 11. die wichtigen Punkte gesammelt haben, weil wenn ich dann sehe, Leipzig, Melsung, Kiel, Magdeburg, boah, viel Spaß, Alter, den letzten wichtigen
Punkten sammeln. Du wolltest gerade sagen, du hast Magdeburg als letztes, davor hast du Kiel, Melsung so und...
Gut, aber Minden ist auch nicht viel besser. Burgdorf, Magdeburg, Berlin, Melsung, Flensburg... Also es wird richtig, richtig heiß. Es wird, glaube ich, richtig am letzten Spieltag wird, glaube ich, richtig alles brennen in allen Hallen, glaube ich.
Ja, es kann gut sein, dass die zwei Heimspiele gegen Leipzig oder
ja,
dass das Auswärtsspiele. Zünglein ist an der Waage, der SCDFK.
Nicht nur Meistermacher, sondern auch Abstiegsmacher.
Und live für euch vor Ort, zumindest gegen Minden, ich.
Ja, und damit wollen wir uns dann auch für heute verabschieden. Wir wünschen euch alles Gute. Hört unsere Podcast natürlich weiterhin. Also wir werden ja auch einige Pokal-Final-Four-Specials jetzt demnächst natürlich noch rausgeben, denn das Männer-Pokal-Final-Four steht ja auch noch an in 2 Wochen. Also, oder ja, jetzt noch anderthalb Wochen sind es jetzt noch, aber es ist ja auch nicht mehr so weit weg. Deswegen werden wir auch da euch ja 4 Folgen liefern mit 4 tollen, hochkarätigen Gästen. Deswegen solltet ihr unserem Podcast auf jeden Fall folgen, bei dem Podcatcher eurer Wahl. Spotify, iTunes, gibt auch gerne Rezensionen da lassen, gerne 5 Sterne, aber gerne Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Und uns dürfen uns auch gerne folgen auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram. Da gibt es demnächst noch so ein bisschen was vom Pokalfinal vor der Frau. Und deswegen solltet ihr das unbedingt tun und mal reinschauen. Und mit Anhandel Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Und dann hören wir uns dann nächste Woche wieder hier, spätestens bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Sebastian, ganz wichtig noch, frohe Ostern, ne?
Ja, ganz wichtig, frohe Ostern, natürlich. Ja,
schöne Osterfeiertage, genießt die Zeit mit euren Liebsten. Viel Spaß beim Eiersuchen.
Ja, ich guck gerade schon auf das Osterfach, was also Schokoladen, meine Freundin hat nämlich heute Osterdeko aufgestellt.
Ich habe tatsächlich, ich habe von meiner Mom mein Ostergeschenk schon mitbekommen, sozusagen.
Habe ich auch schon bekommen.
Zu Hause von meiner Familie. Und mir wurde der Auftrag gegeben, pack's irgendwo hin, wo du nie hinguckst, dass du es vor Freitag nicht findest.
Ja, nee, meine Freundin macht da so, so weißt du, so kleine Körbe, wo so ein bisschen Schokolade drin ist und dann kommt ja, so auf diesen großen goldenen Lindhasen.
Ja, herrlich. Wir, ne? Männer werden 15 Jahre alt, danach wachsen sie nur noch. Ist doch schön. Ist doch
so sieht es nämlich aus. Damit verabschieden wir uns für heute. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.